mit der Familie in England. Da habe ich mich auch halb lebendig gefühlt, ein ganzes Willi lang, weil wir sind 2,5 Wochen dort gewesen und ihr habt es heiss gehabt in der Schweiz. Aber wir haben 2 Wochen gebraucht, bis wir die kurzen Hosen anlegen konnten. Es war bedeckt, es hat geregnet, es war die Temperatur zwischen 12 und 16 Grad etwa. Wo ich dann zwar gehört habe, wie es in der Schweiz ist, habe ich gedacht, das ist noch fast die bessere Variante. Und es hat manchmal auch richtig gewindet und wir sind auch viel am Strand gewesen. Und an einem von diesen Tagen, wo wir am Strand gewesen sind, hat es richtig gestürmt. Und da ist eine Gruppe von 30 bis 40 Kitesurfer, so haben den Strand überschwemmt und sind da gesurft in diesen Wellen. Wenn du nicht weißt, was Kitesurfen ist, dann möchte ich dir das anhand von diesem Beispielbild, also so hat es nicht ausgesehen in England, erklären. Also der Kitesurfer, der hat so einen Lenkdrachen, der ist etwa 2, 3, 4 Meter gross, wirklich gross, der hängt man in den Wind auf. Und dann steuern sie da mit dem, aber was sie eben auch machen, ist, sie tun den Körper, den eigenen Körper, mit einem Seil verbinden an einem Gestell, mit dem Drachen. Also der Drache, dort, wo der Drache hergeht, geht man dann auch hin, oder? Und dann haben sie so ein Surfbrett, ein relativ kurzes, und die sind, und ich bin sicher eine Stunde am Rand vom Wasser gewesen, in dem Wind und in dem Gischt innen, und habe nur gestaunet, da die 30, 40 Kitesurfer sind da, das war fast wie ein Tanz gewesen, da hat nur noch die Musik gefehlt, wirklich, das war so elegant gewesen. Und das ist so ineinander rein und die haben Kunststücke gemacht, miteinander sind sie gefahren und sie haben so Sprünge gemacht und im Sprung noch Kunststücke, ist unglaublich elegant und schön gewesen. Und jemand hat mir gesagt, da ist eine Witze-Weltmeisterin unter denen, die da draussen sind. Ich habe dann herausgefunden, welcher Drache das ist. Und sie hat dann ihren Drachen ihrem Stift gegeben. Und ich habe neu einen Sprung mitgebracht. Jetzt ist dann das Licht und alles völlig anders. Ihr seht es genau, wie es war. Und ihr seht den Stift, wie er kommt und wie er springt. Und mich interessiert es, wenn ihr schätzt, wie hoch dass er da springt bei diesem Sprung. Da ist er. Wie hoch ist er gekumpelt? Was denkt ihr da? Was schätzt ihr da? 5 Meter, 15 Meter, 7, 12. Ja, ich weiss es ja nicht genau. Ich habe einfach mal seine Körpergröße gemessen im Vergleich zum Sprung. Ich war zwischen 10 und 15 Meter gewesen. Der Weltrekord bei dieser Sportart ist bei 27 Meter. Der Raum, wo wir drin sind, der ist 8 Meter hoch. Also die gumpelt locker von der Ringstrasse unten über das Gebäude, wenn sie auch noch die Distanz anbringen. Die Höhe schaffen es locker und gumpelt über so ein Gebäude, wie wir drin sind. Und ich bin dort am Rand gestanden und ich habe gedacht, wie hoch bin ich damals gumpelt, als ich den Seck-Hochsprung gemacht habe. Ich bin extra nachschauen. Und ich habe den Zettel vom Sporttag in der dritten Sek in Mühlen ausgegraben. Und da hat es eine Kategorie Hochsprung und es hat bei 1,25 angefangen und ich bin 1,45 Meter gumpelt. Genau. Jetzt. Im Hochsprung gibt es einen Weltmeister. Wer weiß, was der höchste Sprung im normalen Hochsprung ist? 2, wie viel? 2,30. Offiziell ist es 2,45. Also, der weltbeste Hochspringer ist im Vergleich jetzt zum Kitesurfer ein läppischen Meter höher gekumpelt als ich in der dritten Sek. Das ist natürlich eine Höchstleistung. Aber warum könnt ihr beim Kitesurfer so hoch kumpeln? Warum ist das? Weil sie den Wind brauchen. Sie brauchen eine zusätzliche Kraft und dann wird Zeug möglich, wo sonst einfach schlicht undenkbar wäre mit reiner eigener Muskelkraft. Und ich war dort und ich habe einfach gedacht, als ich denen zugeschaut habe, warum hochspringen? Warum 1,45 Meter springen? Warum 2 Meter überspringen, wenn ich kitesurfen kann? Wenn ich mit der zusätzlichen Kraft vom Wind locker über so Gebäude reinspringen kann? Und es ist so eine Sehnsucht in mir aufgekommen, je länger ich da gestanden bin. Ich bin am Filmen, ich bin extra zurück noch zu der Frau, gehe noch eine Batterie geholt, um noch mehr filmen. Und bin wieder raus und ich habe ein paar 50-Jährige gesehen dort. Also da haben gedacht, das ist noch Hoffnung für Leute wie ich. Ich bin noch nicht 50, aber es kommt bald. Weil, hey, die sind viel höher gumpen, die 50-Jährigen, als ich jemals hätte können in der dritten Sek, oder? Und es ist so eine Sehnsucht aufgekommen, mitzumachen in diesem wunderbaren Tanz, in dieser Lebendigkeit, in dem Schönen, das da stattfindet. Und ich habe gedacht, das ist so richtig lebendig und ich will nicht nur so halblebendig oder kitschlebendig sein, ich möchte da volle Kraft hineinkommen, weil im Glauben hinein berichtet uns die Bibel, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gottes Kraft in den Leben von denen, die an Jesus Christus glauben, zum Wirken kommt. Eine externe Kraft. Der Apostel Paulus redet über diese Kraft in Römer 1,16. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und Glauben heisst da an Jesus Christus glauben. Und da haben wir die Kraft, das ist Gottes Kraft, nicht Kraft vom Mensch. Das ist wie der Wind, wo beim Kitesurfer Zeug möglich macht, wo sonst für den Menschen in der eigenen Kraft schlicht unmöglich ist. Gottes Kraft kommt da rein. Und die Kraft, die hat den Namen, das ist das Evangelium. Jetzt hinter dem Wort Evangelium, das klingt ja ein bisschen komisch, das Wort für uns Deutsche. Das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben worden und im Griechischen steht da das Wort Evangelion. Und das hat man wie verdeutscht. Also wie man aus dem Englischen Wörter übernimmt, haben wir da das Wort Evangelium eigentlich. Und Kraft Gottes ist Kraft vom Evangelium. Und die darf an denen wirken, die Jesus Christus glauben. Und die Gottesdienstserie ist in der letzten Sitzung von uns als Gemeindeleitung in meinem Herzen einfach gekommen, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll die Kraft vom Evangelium ist. Und es ist so eine Sehnsucht, so wie ich dort am Rand vom Wasser gestanden bin und diesen Kitesurfer zugeschaut habe, hoffe ich und betet mir als Gemeindeleitung auch, dass in deinem Leben eine neue Sehnsucht wachsen darf, mit dieser Kraft Gottes zu leben, Kraft vom Evangelium. Und nicht einfach nur da, wenn man so aus eigener Kraft schaffst, nicht nur einfach hochspringen. Wieso hochspringen? Wenn man kitesurfen kann. Und die Kraft, die entfaltet in den Gläubigen, in denen, die an Jesus Christus glauben, eben ganz eine bestimmte Wirkung, die ist da beschrieben, ist es doch Gottes Kraft zum Heil. Und da ist auch ein interessantes Wort hinter dem. Da ist das griechische Wort Soter, oder die Wurzel von dem Wort ist Sozo. Und ich beschreibe euch, was das Wort bedeutet. Also die Kraft vom Evangelium, die hat folgende Wirkung. Sie ist Rettung in der Not. Hast du notvolle Situationen in deinem Leben? Dann brauchst du Kraft von dem Evangelium, vielleicht ganz neu in dem Bereich von deinem Leben, wo Not ist. Oder es ist auch Befreiung von Bindungen, von Sucht, von falschen Abhängigkeiten. Wenn du in diesem Bereich am Kämpfen bist und mehr von uns kämpfen mit dem, als wir vielleicht denken, dann brauchst du ganz neu in deinem Leben, dass du kannst voll lebendig werden kannst, Kraft Gottes vom Evangelium, die externe Kraft, die du darfst in Anspruch nehmen. Sozo bedeutet aber auch bewahrt sein oder in Sicherheit sein, wenn Gefahren da sind. Da hat es Gefahren. Bei uns, in anderen Ländern, hat es sehr viel mehr physische Gefahren. Vielleicht gerade auch für Christen oder für die Menschen allgemein. Bei uns hat es viel äußere Sicherheit, aber es hat auch Gefahren. Gibt es Gefahren in deinem Leben, wo denen du dir bewusst bist? Dann soll durch Kraft vom Glauben auch Schutz und bewahrt sein und Sicherheit hineinkommen, wenn du konfrontiert bist mit diesen Gefahren. Aber es hat noch mehr. Sozo bedeutet auch Wohlbefinden. Jetzt, religiöse Menschen denken chronisch, dass Glauben etwas Schwieriges sein muss, oder? Die Bibel redet beim Heil von Wohlbefinden, von Wellness. Wer Wellness dort gern? Machen die da gern? Die einen vielleicht gar nicht. Andere vielleicht schon, aber verstehst du, da geht es in die Richtung, dass es wohl werden darf in deinem Leben, dass es gut kommt. Und zwar, und das ist der nächste Punkt, gesundheitlich einerseits, wobei unser Körper natürlich immer der alten Welt unterworfen ist und wir eines Tages physisch müssen sterben, um in die neue Welt zu kommen. Aber grundsätzlich Gesundheit auch seelisch, aber wir sollen auch ganz werden. Also es soll wohl werden, nicht nur in einem Bereich von deinem Leben, sondern in allen. Du sollst eben voll lebendig werden. Das ist das, was wir da in diesem Wort haben. Was wir auch haben, und das ist ganz wichtig, und darum bringe ich das am Schluss, dass das ganz klar ist. Sozusagen bedeutet auch im Leben oder dem Leben erhalten bleiben. Was heisst das? Der Paulus sagt in dem Römerbrief, der Sünde Sold ist der Tod. Deine und meine Sünde, die wir zum Teil so lieben, die wirkt zerstörerisch, die bringt den Tod in unser Leben, in unser eigenes Leben und in unser Umfeld. Unsere Sünde wirkt kaputtmachend, vernichtend. Und das Heil, das soll die vernichtende Wirkung der Sünde rückgängig machen. Vergebung sollen wir bekommen für unsere Sünde. Wir sollen nicht nur in dem Leben anfangen, das Heil erleben, sondern über das Leben aus, bis ins ewige Leben. Und wir sollen mit Gott versöhnt sein, damit wir ewiges Leben haben und im Leben erhalten sind und nicht einfach in aller Schlichtheit kaputt gemacht werden von der Wirkung von unserer eigenen Sünde und von der Sünde von anderen. Also das alles steckt hinter dem, das ist die Wirkung von dieser Kraft Gottes im Leben von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und darum sagt Jesus auch wunderbar, einer von meinen Lieblingsvers: Ich bin gekommen, sagt Jesus da, um ihnen Leben zu bringen. Und dann sagt er, Leben in ganzer Fülle, nicht nur ein bisschen, nicht nur in einem Bereich, sondern Leben im umfassendsten Sinn von der Bedeutung von dem Wort. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. Nicht nur menschliches Leben, sondern auch göttliches Leben. Eine neue Lebensqualität soll reinkommen in dein Leben. Und bitte bemerkt da wieder, das ist nicht die Kraft vom Menschen, die das bewirkt. Das ist die äußere Kraft Gottes, die am Gläubigen wirksam wird. Jesus will dich und mich beschenken. Als Menschen, die an Jesus glauben, können wir als Beschenkte leben. Und jetzt kommt die grosse Herausforderung. Weil die Bibel beschreibt uns Menschen als notorische Selbsterlöser. Als Rebellen. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein notorischer Selbsterlöser. All das Gute, das Gott will schenken, will der Mensch nicht von Gott bekommen, sondern selber anbringen. Es ist quasi wie wenn er da über Kishona gumpen, einfach ohne Kraft vom Wind. Der Mensch sagt, das schaffe ich. Ich gumpe. Wir sind notorische Selbsterlöser. Und die Selbsterlösung vom Mensch kommt in zwei Varianten. Und das ist ganz wichtig, dass man mal das tief anfängt zu verstehen. Es gibt die nicht religiösen Selbsterlöser, aber es gibt, und das ist für uns in einer Kirche natürlich besonders wichtig, eben auch die religiösen Selbsterlöser. Ich habe vor ein paar Monaten eine Predigt über den verlorenen Sohn, respektive über die verlorenen Söhne. Und dort haben die, die das mitbekommen haben, ein bisschen etwas von dem gehört. Ich wiederhole das kurz. Der jüngere Sohn ist ein nicht religiöser Selbsterlöser. Er ist gekommen zum Vater und hat gesagt, ich habe genug von bei dir daheim. Ich gehe. Und er hat sein Vermögen mitgenommen und hat das verprasst mit Prostituierten, mit Partys, mit Suchtmitteln. Er hat es sich richtig gut gehen lassen. Und er ist auf Abstand gegangen. Das ist eigentlich wie die, die sagen, ich habe die Nase voll von der Kirche. Ich habe die Nase voll vom Glauben. Ich will nichts mehr zu tun haben mit den Christen und ihren Regeln, die mich da einengen und so. Ich gehe weg. Und ich tue das Gute in meinem Leben für mich selber sorgen, indem ich da war, den Christen als sehr sündiges Leben bezeichnen würden. Und der jüngere Sohn und der Bruder, der ist gegangen, hat das gemacht und hat gemerkt, das funktioniert nicht. Ich finde das Leben nicht. Es zerstört mein Leben viel, viel mehr. Und er ist umgekehrt und ist dann heimgegangen zum Vater und hat gesagt, vergib mir meine Sünde, ich komme zurück zu dir. Und dann hat der Vater ein Fest organisiert und dann ist der ausgeflippt. Nämlich der ältere Bruder, der religiöse. Und da müssen wir jetzt, liebe Christen, einfach an uns heranlassen. Seine Antwort war so, dass wir es richtig hören müssen. Er kommt zum Vater, der Vater ist an dem Fest, kommt raus zum älteren Sohn. Der ältere Sohn will nicht reingehen zum Fest von seinem Bruder. Und er sagt zu seinem Vater, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Wer haben wir da? Da haben wir den idealen Christ, oder? Also wenn du denkst, wie ist ein Christ, so ist er. Das ist der, der immer in die Kirche geht, das ist der, der immer spendet, der immer hilft, der immer betet, der immer die Bibel liest. Das ist der ideale Christ, der immer macht, was Gott sagt, dient und folgt, oder? Und das Verrückte ist, dass der ältere Bruder seine guten christlichen, religiösen Taten als Grund angibt, warum er nichts mehr will zu tun haben mit dem Vater. Und die Realität im Leben von manchen Christen ist, dass sie das Gute, was sie machen, fromm und religiös, brauchen, um Gott auf Abstand zu halten. Und du kannst in einer Kirche sitzen und zwei Menschen verhalten sich genau gleich nach aussen. Der eine braucht da nicht zum Gott näher zu kommen, sondern sich Gott vom Leib zu halten. Wie der ältere Bruder. Und der andere verhält sich genau gleich und sie ist erfüllt mit Kraft. Das siehst du von außen nicht. Da musst du ins Herz schauen. Und das ist genau das, was dann als nächster Satz kommt. Der ältere Sohn sagt dann nämlich, und da kommen wir Einblick über in sein Herz, in seine Motivation. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, Papi, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Was macht er da? Er sagt, ich habe gefolgt, damit du mir gibst, dass ich eine Party feiern kann. Er hat genau das gleiche Ziel verfolgt wie seine jüngeren Brüder, nur mit frommen Mitteln. Wir haben hier den religiösen Selbsterlöser. Der jüngere Bruder, der geht auf Abstand, der wird quasi säkular. Und der ältere Bruder, der bleibt fromm, aber beide verfolgen das gleiche Ziel. Von außen sieht es völlig anders aus. Innen dran läuft genau das gleiche ab. Und da haben wir ein typisches Beispiel dafür. Und das ist niemand von uns gefeit. Die Bibel sagt, wir alle sind notorische Selbsterlöser. Auch wir Pastoren können betroffen sein von dem. Und ich bringe euch ein Beispiel, das mich tief bewegt hat in den letzten 12, 13 Monaten. Das ist der Bart Campolo. Ich habe ihn auch schon genannt, hier bei uns. Bart Campolo ist der Sohn von seinem berühmten Vater, der Tony Campolo. Ein berühmter Evangelist. Er ist auch Pastor geworden, Evangelist, Missionsleiter. Das volle Programm. Und vor ein paar wenigen Jahren ist er öffentlich angestanden und gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Und er hat begründet, warum. Und der Grund, den er angegeben hat, ist in aller Schlichtheit, Gott hat Gebet nicht erhört, wo ich gesprochen habe. Das, was ich von Gott her wollte, das hat er nicht gemacht. Und ich sehe nicht in sein Herz hinein. Ich würde ihm nicht Unrecht tun. Aber bei mir ist einfach die Frage hängen geblieben. Der Bart Campolo, ist er so gut gewesen, dass er von Gott überkommt, was er wollte? Und als er es nicht bekommen hat, wie hat er reagiert? Dann ist er eigentlich zum jüngeren Sohn geworden und ist weg. Ist zum Atheist geworden. Und darum, keiner von uns ist gefeit. Die Bibel warnt uns davor, einfach zu sagen, nein, ich bin ja Christ, ich gehe in die Kirche, es ist alles gut. Das ist nicht der Fall. Das geht nicht. Und wir möchten mit dieser Frage leben, die nächsten paar Wochen. Mit welchen Mitteln versuchst du, dich selber zu erlösen? Versuchst du dich selber zu erlösen, indem du sagst, ich gehe weg von diesen Christen, die so eng sind und ich tue mir mein Leben und das Heil, das Gute in mein Leben selber holen oder auch, was ich mache. Und ich mache gerade erst recht alles, was die Christen sagen, man sollte nicht. Oder wirst du erst recht fromm und kommst da an und sagst, ich werde ein Superchrist. Einfach um das zu holen, was ich für mich will. Und mich dunkt, und wir werden dieser Frage auch nächsten Sonntag besonders nachgehen, wie reagierst du, wenn Gott dir nicht gibt, was du von ihm verlangst? Das wird sehr viel zeigen, wo du stehst. Wie reagierst du, wenn Gott dir nicht gibt, was du von ihm verlangst? Und es ist so wichtig, die Kraft vom Evangelium möchte uns ins Leben hineinführen und entlarvt die Kraftlosigkeit von den selbsterlösenden Ansätzen, die durch uns alle durchgehen. Sei da die religiöse oder die nicht religiöse Variante. Und das zeigt sich an sehr vielen Beispielen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und das musst du, wenn du ewiges Leben bekommen willst, dann fährt das ewige Leben schon heute an und die Kraft vom Evangelium wird zu einer Verwandlung von ganz vielen Lebensbereichen führen. Ich bringe ein Beispiel, Entmutigung und Niedergeschlagenheit. Jetzt, bitte verwechselt das nicht mit es gibt Leute, die körperlich, physisch, durch Chemie im Körper eine Tendenz haben zur Depression. Ich rede nicht von denen heute. Ich rede einfach von Leuten, die sonst gut, stabil sind und eine Phase der Entmutigung oder der Niedergeschlagenheit haben. Was sagt dir der religiöse Selbsterlöser? Der sagt, du bist nicht am Folgen gewesen, du hast Gottes Gebot übertreten, darum fühlst du dich so und du musst Buße tun. Okay? Und der Nicht-Religiöse sagt dir, lieb dich selber. Nimm dich selber an. Dann kannst du dich selber wieder ermutigen. Und das sind so klassische Beispiele. Die Religiösen appellieren an Wille. Und die Nicht-Religiösen, die appellieren an Gefühl. Sie appellieren an das, was wir einfach rein menschlich können. Sie sagen, Paul, du musst hochspringen machen, wie du in der dritten Säcke. Sie rechnen nicht mit der Kraft vom Evangelium, nicht mit der Kraft vom Wind. Und das Evangelium entlarvt Kraftlosigkeit von diesen beiden Ansätzen. Weil das Evangelium wird dir sagen, wenn du entmutigt und niedergeschlagen bist, kann es sein, dass dein Herz einen falschen Gott anbetet, einen Ersatzgott. Unsere Herzen sind leidenschaftliche Anbeter. Die Frage ist, was beten wir an oder wen beten wir an? Und das Evangelium führt uns einen dritten Weg und sagt, schau, ich möchte dich, sagt Jesus, dazu führen, dass du den lebendigen Gott anbetest. Und dann wird deine Entmutigung und Niedergeschlagenheit eine völlige Verwandlung erfahren. Wie sieht es denn aus bei der Selbstbeherrschung? Ist das ein Thema bei uns? Es ist ein Thema, Selbstbeherrschung. Brauchen wir besonders, wenn es um Abhängigkeiten geht, um Sucht und so Sachen. Und die Religiösen, die werden einfach sagen, kontrolliere deine Leidenschaft. Sie appellieren wieder an den Willen vom Mensch. Und die nicht-religiösen Selbsterlöser, die werden sagen, verwirklich dich selber. Da gibt's Sehnsüchte in deinem Leben, die musst du ausleben. Und sie verbauen wieder auf das Gefühl auf. Und beide bauen letztlich nur auf das auf, was du als Mensch kannst haben. Und wenn du natürlich deine Leidenschaften einfach auslebst, dann wirst du garantiert zerstörerisch wirken in deinem Umfeld und in deinem eigenen Leben. Und wenn du deine Leidenschaften einfach nur mit strengster Willensanstrengung unterdrückst, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Beides ist oberflächlich. Beides schafft nur mit dem, was du als Mensch kannst. Und kennt die Kraft Gottes nicht. Die Kraft vom Evangelium kommt ihnen und sagt, es gibt eine neue Identität, die du kannst haben. Und es ist möglich, dass Gott dir neue Leidenschaften gibt, heilige Leidenschaften, gute Leidenschaften. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir Leidenschaften haben, das Problem ist, auf was sind die ausgerichtet. Die Bibel sagt, bist ein leidenschaftlicher Mensch und lass deine Leidenschaften verwandeln von der Kraft Gottes vom Evangelium. Und dann leb los nach diesen neuen, geheiligten Leidenschaften. Partnerschaft ist natürlich auch ein Thema. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von der einzelnen Person zu der Gemeinschaft. Das Evangelium soll die Gemeinschaft verwandeln. Und ich bringe einfach ein paar Beispiele, um euch zu zeigen, wie das wirkt. In der Partnerschaft, da haben wir, wenn jemand religiös ist, wenn jemand gesetzlich ist, dann wird er vermutlich in der Partnerschaft vor allem so den schwarzen Peter immer abschieben. Wenn meine Frau mich kritisiert, dann werde ich sie abmachen, damit ich mich besser fühle. Das ist so der Schwarz-Peter-Mechanismus in der Partnerschaft, oder? Und das wäre der religiöse Selbsterlösung, dann tue ich selber dafür sorgen, dass es mir gut geht in der Partnerschaft. Der nicht religiöse Ansatz, der wird sagen, Partnerschaft, Liebe ist ein Tit for Tat, oder? Geh und nehme. Und so wie du mich liebst, liebe ich dich auch zurück. Und beide Ansätze sind auch wieder nur beruhend auf das, was wir selber als Mensch bringen können. Das Evangelium wird kommen und wird sagen, bei mir gibt es eine Sicherheit, eine Identität, die dazu führt, dass du auch dann kannst lieben, wenn du nicht zurückgeliebt wirst und nicht musst ausflippen und den anderen abmachen, wenn du kritisiert wirst von meinen Partnern. Das Evangelium verwandelt Partnerschaft, aber es verwandelt auch ethnische und kulturelle Identität. Jetzt gehen wir noch einen Schritt raus in die Gesellschaft. Da haben wir sehr vieles gehört in den letzten Monaten in den Medien. Da läuft unwahrscheinlich viel. Und vieles von dem freut mich und macht mich gleichzeitig so traurig, weil die religiös orientierten Selbsterlöser, die werden sagen, meine Schweizer Kultur ist die einzig richtige. Die anderen, wenn sie da hinkommen, die sollen sich gefälligst an uns anpassen. Punkt. Oder? Jetzt die nicht religiösen, säkulären, die sind eher relativistisch, die werden sagen, jede Kultur ist gut. Beide haben richtige und beide haben grundlegend falsche Anteile. Weil das Evangelium sagt, dass jede Kultur gut hat. Logisch, da könnte ich euch so viel erzählen davon. Aber das Evangelium sagt auch, dass jede Kultur Sachen drin hat, die widergöttlich sind, die zerstörerisch ist für den Mensch und muss angegangen werden. Das Evangelium geht einfach tiefer und hilft uns da mit dem Thema. Und das letzte Thema, das Thema Autorität, Umgang mit menschlicher Autorität. Wenn Leute zu mir zum Reden kommen, in die Seelsorge kommen wegen Problemen bei der Arbeit, landet es meistens bei dem, übrigens auch bei der Ehe, meistens bei dem Thema. Umgang mit menschlicher Autorität. Der Chef tut blöd. Der Ehepartner tut schwierig und so weiter. Und jetzt die Religiösen, die sind tendenziell autoritätsgläubig. Die sagen, du musst einfach folgen, blind folgen. Die Nicht-Religiösen, die sind anti-autoritär, oder? Wir können jeden Chef kritisieren, der oben ist. Und der eigene sowieso. Jetzt im Evangelium haben wir etwas, das das Ganze durchbricht. Wie, was heißt das Evangelium? Jesus Christus ist der Herr. Und wenn Jesus Christus der Herr ist, dann gibt mir da eine völlig andere Grundlage für den Umgang mit menschlicher Autorität. Dann kann ich dort, wo es richtig ist, mich der Autorität vom Menschen unterordnen, von meinem Chef, von der Politik, von verschiedensten Institutionen. Und gleichzeitig habe ich auch einen Orientierungspunkt zu merken, wo sollen wir berechtigterweise auch die Autorität herausfordern. Was ich möchte, dass ihr seht, ist, dass in all diesen verschiedenen Lebensthemen die selbsterlösenden Ansätze der Menschen, seien die jetzt nicht religiös, säkular oder seien die religiös, fromm, gesetzlich, die greifen einfach zu kurz. Und das Evangelium kommt rein und sagt, lern leben mit dieser Windeskraft Gottes. Wieso hochspringen, dritte See, 1,45 Meter, wenn du kannst lernen, Kitesurfen? Das ist die Kraft vom Evangelium, Kraft Gottes, eine externe Kraft. Du darfst lernen, als beschenkter Mensch in der Kraft von dem Evangelium leben. Und du musst deine Rebellion, die in deinem Herz ist gegen Gott, die sich fromm zum Ausdruck bringt oder nicht fromm zum Ausdruck bringt, bring die zu Jesus. Lass deine Rebellion von ihm berühren. Und land dort mit dem Paulus, wo du kannst sagen, ich schäme mich nicht für den Glauben. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Es ist doch Kraft Gottes, wo Rettung, wo Heil bringt, jedem, der an Jesus Christus glaubt. Da lade ich dich ein dazu und ich möchte jetzt beten, bevor wir in die Lobpreiszeit einsteigen. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, zum Leben bringen, uns Menschen Leben in ganzer Fülle. Dass wir dürfen voll aufleben. Und ich danke dir, dass du unsere Situationen kennst. Du weißt, die meisten von uns sind halblebendig, haben wir gesagt. Einige von uns voll lebendig, andere gar nicht, andere kitschlebendig. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns möchtest beschenken mit deiner heilsbringenden Evangeliumskraft. Und wir bitten dich jetzt, dass wenn wir dich anbeten, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, so dass wir dich verstehen. Und so, dass wir dir Zutritt gewähren in die Tiefe von unseren Gedanken, von unseren Herzen. Und wir heben dir besonders unsere wild entschlossene, rebelliöse Haltung her heute Morgen. Und bitte dich, dass du die berührst mit deiner verwandelnden Kraft vom Evangelium. Wir bitten dich, dass du in uns innen jetzt, während wir dich arbeiten, eine neue Sehnsucht aufkommen lässt. Wie ich sie empfunden habe, dort, wo ich am Wasser gestanden bin und der wunderschöne Tanz mitbekommen. Weck du in uns innen eine neue Sehnsucht nach dem Leben, nach dem vollen Leben mit dir. Amen.